Werbung. Kennt ihr das, wenn Kinder fröhlich spielen und man denkt, ach, sie haben einfach Spaß. Aber eigentlich passiert da noch so viel mehr. Beim Bauen mit Lego Duplo stecken, stapeln und probieren sie aus und trainieren dabei ganz nebenbei ihre Motorik. Und wenn sie anfangen, kleine Geschichten zu erzählen oder ihre eigenen Welten zu erschaffen, dann blüht ihre Fantasie richtig auf. Sie lernen, Dinge selbst auszuprobieren, Lösungen zu finden. Und jedes kleine Bauwerk macht sie ein Stück selbstbewusster. Ich liebe das, weil sie einfach frei spielen können. Ohne Druck, ohne Regeln, ohne Reizüberflutung. Alles ist bunt, offen und voller Möglichkeiten. Und während sie bauen, staunen und wachsen, dürfen wir Mamas auch einfach mal kurz durchatmen. Entdeckt das Lego-Duplo-Universum und nichts wie losgespielt. Werbung Ende. Denise Calhoun ist seit 15 Jahren Ergotherapeutin und teilt seit etwa 4 Jahren viele hilfreiche Tipps auf Instagram für Eltern, die auch zu Hause ihre Kinder ergotherapeutisch begleiten möchten. Aber was ist Ergotherapie eigentlich und für welche Kinder ist das sinnvoll? Ich möchte von Denise heute wissen, wie und mit wem sie arbeitet und was wir Eltern begleiten können. Denn Spielen ist für die kindliche Entwicklung extrem wichtig und wir Eltern können das mit dem richtigen Wissen unterstützen. Ich möchte also heute lernen, wofür freies und wofür angeleitetes Spielen wichtig ist und natürlich auch, inwiefern ein gut selbstständig spielendes Kind auch mal für uns Eltern eine kleine Pause bedeutet, ohne die Kinder gleich abzuwimmeln. Welche Routinen können wir easy in den Alltag einbinden und wie gehen wir am besten mit, ich nenne es mal, starken Gefühlen um? Schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Ehrlich gesagt Denise Calhoun.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Wir freuen uns sehr. Ich hoffe, ich kann eine ganze Menge heute mitnehmen, denn ich habe ja selber 2 Kinder von 6 und 4 Jahren und der Begriff Ergotherapie, den habe ich schon mal gehört, aber er hat noch nicht so richtig Einzug gefunden. Also wir sind nicht in Ergotherapie, aber wer weiß, vielleicht nach unserem Gespräch heute. Jetzt mal ehrlich gesagt, was hat dir das Arbeiten mit Kindern gelehrt, was du vorher niemals gedacht hättest?
Boah, das sind so viele verschiedene Sachen. Also erstmal, ich bin gleich nach meiner Ausbildung in die Ergotherapie eingestiegen und eigentlich habe ich davor mein Fachabi gemacht und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und dort habe ich die Ergotherapie kennengelernt. Und ich habe davor, war es immer so, dass meine Mama immer gesagt hat, ja, du kannst so gut mit Kindern und sowas und du bist wie so ein Magnet. Und ich so, ja, Kinder, ist ganz nett, schauen wir uns das mal an. Und da war ich in der Therapie dabei und was ich eigentlich sofort gelernt habe, ist, geduldig zu sein. Mich mal zurückzunehmen, abzuwarten, einfach mal machen zu lassen, zu beobachten, was kommt von den Kindern und was kann ich dann machen. Also Geduld ist so ein riesengroßes Thema, was ich lernen musste. Und heute immer noch. Also es ist nicht so, dass ich sage, boah, ich bin jetzt die geduldigste oder sowas. Es ist wirklich immer so ein, aber das kennen wir ja alle. Mal sind wir geduldiger und manchmal eben nicht. Also Geduld ist ein riesengroßes Ding. Und dann ein anderes Ding ist, dass jedes Kind einfach anders ist. Also es gibt einfach keinen Leitfaden, wie so ein so Punkte, so das und das und das und das muss ich machen, dann wird das und das und das besser. Es ist halt jedes Kind individuell. Jedes Kind lernt im eigenen Tempo und braucht andere Hilfestellungen oder andere Methoden, um sie irgendwie in die Motivation zu bekommen oder sowas. Und das habe ich auch gelernt. Und das sage ich auch immer wieder meinen Praktikanten, die da sind oder Auszubildende, die so nach schulischem Wissen arbeiten. Die kommen dann zu uns und dann sagen sie, so, das habe ich gelernt und das mache ich jetzt bei diesem Kind. Nee, so läuft es nicht. Ja. Und das ist ein riesengroßes Ding. Ja.
Da hast du schon zwei so große Dinge angesprochen. Also wenn ich jetzt mal bei dem Punkt Geduld bleibe. Ne?
Ja.
Es ist ja so schwierig in Situationen, wo man selber aus irgendwelchen Gründen, sag ich mal, in ein System, in einen Plan, in einen Zeitrahmen passen möchte, geduldig zu bleiben, ist das eine. Und das andere wäre, das wäre meine erste Frage an dich, du hast jetzt so viel Erfahrung, 15 Jahre Erfahrung mit Kindern und ja auch den dazugehörigen Eltern. Ist es vielleicht so, dass Eltern auch oft oder Erwachsene auch oft zu schnell eingreifen in Situationen, anstatt die Kinder mal machen zu lassen und auch sowohl Konflikte selber zu lösen, als auch selber irgendwas aufzulösen, woran sie gerade, sag ich mal, knabbern oder kniffeln.
Also das ist ein ganz, ganz großes Thema bei uns in den Elterngesprächen, weil ich mache ja auch immer Elterngespräche mit den Eltern, so wirklich alle paar Wochen mal. Und Geduld ist immer so ein ganz großes Ding. Ja, aber der möchte sich nicht gleich die Schuhe anziehen. Oder. Und ich sage den Eltern auch immer ganz klar, also wenn ich mit Kindern arbeite, muss ich denen ja auch irgendwie den Freiraum erstmal geben, es auszuprobieren. Wenn sie es nicht ausprobieren können, wenn man ihnen die Zeit einfach nicht dazu gibt, dann ist es einfach so, man übernimmt es und die Kinder, zum Beispiel werden die Schuhe angezogen oder wird das Wasser eingeschenkt oder. Und dann ist es so, dass es bei denen da rein und da raus geht. Sie lernen halt einfach nichts dabei. Und wenn man den Kindern einfach mehr Zeit gibt, einfach mal nachzudenken, auch wenn es schief geht, auch wenn das mal das Wasser drüber kippt oder der Schuh auf der falschen Seite ist oder sowas, das ist alles ein Lerneffekt. Und umso mehr die Kinder ausprobieren, umso mehr Fehler sie machen, umso mehr man Zeit gibt, so hey, stimmt, die Schuhe sind jetzt falsch rum, aber was könnte man denn jetzt machen? Wie gehören sie denn wirklich? Oder wenn sie irgendwelche Probleme vor sich haben und man geht es zusammen an und begleitet die Kinder dann auch einfach auf eine liebevolle Art, dann entwickelt man zusammen Lösungsstrategien und diese Lösungsstrategien, die festigen sich dann. Weil beim nächsten Mal ist es dann so, warte mal, wie hat die Mama das mit mir gemacht? Ah, ich glaube, so war das. Und ich vergleiche das immer so in Elterngesprächen, weil Eltern sind dann so, ja, hä, das verstehe ich jetzt nicht, wie soll ich das jetzt machen? Ich vergleiche das immer mit so einem Kallax-Regal, ne? Also du hast ganz viele Schubladen und das Kind geht dann in seine Situation rein und denkt sich so, oh Mist, wie war das jetzt nochmal? Und umso mehr Erfahrungen die Kinder selber machen durften, umso mehr Fehler sie machen durften und es selber lösen konnten, auch mit Hilfestellungen von den Eltern, desto mehr können sie in diesen Schubladen gucken, so, warte mal, war das hier drin oder war das da drin? Sie können das rausnehmen und sagen, ach, das habe ich schon mal gemacht, das kann ich jetzt nochmal anwenden. Oder ich kann es in eine andere Situation mitnehmen und da profitieren die Kinder natürlich wahnsinnig davon. Also ich sage immer den Eltern, einfach mal kurz abwarten, gucken, was passiert, wie weit das Kind überhaupt kommt und dann eingreifen, aber nicht mit übernehmen, sondern Schatz, irgendwie schauen die Schuhe jetzt falsch rum an, aus. Wie können wir das jetzt irgendwie ändern oder wie können wir die Situation nochmal anpassen? Und da lernen die Kinder draus, durch unsere Geduld. Aber wir kennen das ja auch im Arbeitsleben, ne? Also wie oft habe ich irgendwie Leute vor mir sitzen, wo ich sage, mach das so, mach das so, mach das, mach das so. Aber es geht halt da rein und da raus und man lernt halt einfach nichts darüber.
Ja. Es ist wieder eine dieser Dinge, die man so als Kind so gut kann und hat. Diese Ruhe, in der Ruhe liegt die Kraft, der Weg ist das Ziel. Also ich habe schon oft hier auch im Podcast gesagt, wie oft hat ein Weg von 10 Minuten bei uns 2 Stunden gedauert, weil einfach jede Schnecke unter jedem Blatt einmal aufgenommen wurde und sich angeguckt wurde. Und eigentlich so schön, dass man das so erleben kann. Und irgendwann rusht man nur noch durch den Alltag, hat vielleicht auch irgendwelche Termine und so Vorgaben im Kopf, die man gar nicht hat. Aber sich selber auferlegt. Und dann verliert man so diesen Blick für den Weg, sondern ist einfach immer nur getrieben irgendwie. Und das haben ja Kinder so, also das Leben mit Kindern ist ja, wenn man sich auf deren Tempo einlässt, auch irgendwie total schön, weil man ja eben nicht diesen Rush immer im Nacken spürt sozusagen. Ja. Wie alt sind denn die Kinder, die bei dir sind und was ist so der typischste Fall, warum sie überhaupt zu dir kommen?
Also es sind ganz unterschiedliche. Also ich habe Babys ab 5 Monate und da habe ich mich jetzt drauf spezialisiert die letzten Jahre und zwar Babys mit Hirnschädigungen, die halt einen Schlaganfall hatten, eine Blutung im Hirn und die kommen dann schon sehr, sehr früh zu mir, weil wir so ein Programm haben auch mit unseren Chefärzten und den Physiotherapeuten, die eben dabei sind. Umso früher du mit den Kindern eben etwas anbahnst, desto mehr lernt das Hirn praktisch, okay, diese Synapsen muss ich jetzt bilden und dann kann ich eben weitermachen. Und umso später, desto schwieriger wird es einfach, weil ja dann auch die Autonomiephase kommt und dieses Ganze. Und dann sind die Kinder so, oh nee, jetzt lass mich einfach mal in Ruhe. Also die Babys habe ich und dann bis zur Vorschule. Und es sind ganz, ganz viele verschiedene Krankheitsbilder, Entwicklungsverzögerungen, Entwicklungsstörungen, Syndrome, einfach auch Kinder, muss ich jetzt ganz ehrlich so sagen, vor allem jetzt merkt man es, die Corona-Kinder, Kinder, die eben in der Corona-Zeit einfach wenig Input hatten. Und das merken wir schon sehr, sehr krass bei uns in der Frühförderstelle. Es ist halt so, dass in der Corona-Zeit ja alles stillstand, ne? Und der Kindergarten war nicht auf, man durfte nicht auf den Spielplatz gehen, man durfte das und das und das und das nicht. Also alles, was die Kinder ausmacht, wo sie lernen, was ja auch Spiel bedeutet, ne? Lernen bei den Kindern, das wurde ihnen alles genommen. Und klar, viele Eltern hatten dann auch keinen Balkon oder keinen Garten oder sonst was. Also waren Kinder einfach nur zu Hause. Und logischerweise, und ich sage das den Eltern auch immer, ich verstehe sie da, wurden halt viele Kinder einfach auch vor dem Fernseher geparkt. Oder die Eltern wussten einfach gar nicht mehr, was soll ich denn mit meinem Kind anfangen. Der Drang, etwas zu lernen, das war so groß, aber man konnte es ihnen einfach nicht geben. Und das merken wir halt in der Entwicklung total, dass ihnen in dieser Zeit so viel gefehlt hat, vor allem an Bewegung, an neuen Erfahrungen, Alltagserfahrungen. Ich habe das bei meiner Nichte gesehen. Meine Nichte ist jetzt 5 und in der Zeit, wo sie auf die Welt kam, das war halt voll im Lockdown, ne? Und man durfte so wenig machen, auch so Sozialkontakte. Wie gehe ich mit anderen Kindern um? Das wurde ihnen ja alles genommen. Und das merkst du jetzt einfach im Kindergarten, diese Pre-Corona-Kinder, was ja total krass irgendwie, man sie so betitelt ein bisschen, ist einfach traurig zu sehen, weil sie können einfach nichts dafür. Ihnen wurde halt wahnsinnig viel genommen. Und da versuchen wir einfach jetzt auch, ihnen einfach nochmal das zu geben, was sie brauchen, was ihnen genommen wurde, einfach ganz spielerisch wieder anzubahnen, weil da ist so viel da, ne? Also da ist so viel, die sind so wissbegierig, die wollen ausprobieren, aber sie brauchen halt jetzt eine Hilfestellung. Genau, das sind Kinder, die bei uns auch sind, ja.
Jetzt dürfen wir ja alle einfach so, sage ich jetzt mal, Kinder in die Welt setzen und haben da überhaupt keine Vorbildung, keine Ausbildung gemacht, gar nichts. Mhm. Im besten Fall setzt man sich dann spätestens mit gewissen Dingen auseinander, angefangen bei sich selbst bis hin zu dem, was man auch so den eigenen Kindern mitgeben möchte. Ganz anders als du jetzt. Du hast eine Ausbildung gemacht, du hast da einfach ganz viel Vorwissen, sage ich mal, schon ansammeln können, bevor du, ich meine, in diesen Beruf auch eingestiegen bist und mit so vielen Kindern zu tun hast. Was sind denn so die Sachen, die wir Eltern nicht vernachlässigen dürfen in unserem ganz normalen Alltag? Also was könnten wir täglich einbauen oder wöchentlich oder einfach ins normale Spiel, in den normalen Alltag, in Routinen? Was würdest du sagen, darf auf keinen Fall vernachlässigt werden?
Also selber habe ich ja keine Kinder, ne? Also deswegen kann ich es da noch nicht ausprobieren, aber ich habe natürlich meine Nichten, die sind sehr nah bei mir aufgewachsen, wir sind gegenüber voneinander, also die sind haben gegenüber von mir gewohnt. Da kann ich halt auch vieles von meiner Arbeit mitnehmen, ne? Also sie haben schon sehr profitiert auch davon, von der Ergo-Tante. was ich den Eltern immer sage, man braucht nicht viel große Lernspielzeuge. Also das, was es in den Läden gerade gibt, das ist ja utopisch und so teuer, wo ich mir manchmal denke, so, for what? Das braucht man nicht. Was ich ihnen immer sage, nimmt die Kinder im Alltag mit, lasst sie mithelfen, Spülmaschine einräumen, ausräumen. Das ist das Gleiche, ob ich jetzt im Handel irgendein Steckspielzeug hole, was super teuer ist für 30, 40 Euro, das stecken lasse, oder ob ich einen Teller einfach einräumen lasse. Ne? Es ist eigentlich das ganz gleiche Prinzip, nur dass halt irgendwie eine Marke drauf geklatscht wird. Aber vom Prinzip her ist es das ganz Gleiche. Besteck einsortieren, Sortierspiele im Laden. Das Gleiche habe ich mit, wo kommen die Gabeln hin, Löffel, Messer, ist das ganz gleiche Prinzip. Wäsche aufhängen, mitputzen, auch wenn es danach chaotisch aussieht, trotzdem mithelfen lassen, weil die Kinder, die profitieren da so dermaßen davon, Bewegungsabläufe, die Feinmotorik, logisches Denken, kommen jetzt die saubere Wäsche in den schmutzigen Korb oder in meinen Schrank, ne? Also dieses Mitdenken einfach, also es ist hauptsächlich mithelfen lassen. Obst, Gemüse schneiden. Ne? Wir packen deine Brotzeitbox. Was möchtest du haben? Komm, wir schneiden das jetzt zusammen. Feinmotorik pur. Ne? Hingucken, Aufmerksamkeit, Konzentration. Und das kriegt man eigentlich alles zu Hause. Man muss nicht viel kaufen dafür. Und das andere große, wo leider sehr vernachlässigt wird in vielen Familien, ist rausgehen. Rausgehen, spazieren gehen, in den Wald gehen. Wir sind früher so viel im Wald gewesen. Wenn ich heute Eltern frage, und waren Sie mal im Wald? Das ist total toll. Man lernt so viele Sachen kennen. Man ist auf verschiedenen Ebenen, mal hoch, mal runter, man rennt einen Berg runter. Spielplätze werden leider sehr wenig besucht. Hat aber auch den Grund, dass in vielen Bereichen, in Städten, einfach so, wie soll ich sagen, heruntergekommene Spielplätze gibt, wo die Eltern mir dann sagen, ja, ich kann da aber nicht hingehen, das sind Bierflaschen, Spritzen, der ist kaputt, man kann sich verletzen. Ja, und dann geht man natürlich nicht auf den Spielplatz. Aber gerade da lernen die Kinder so unglaublich viel. Und ja, Natur, Alltagssituationen, das ist eigentlich das A und O. Also man braucht wirklich nicht viel, einfach nur Bewegung mitmachen lassen, weil die Kinder haben dann einfach dieses, ich darf ausprobieren, ich darf mich ausprobieren, ich kann auf dem Spielplatz mich ausprobieren, ich kann mit anderen Kindern spielen. Also das sind wirklich diese Kernelemente von der Entwicklung, einfach dieses, ja, ausprobieren dürfen, Fehler machen dürfen. Und ja, und wenn die Eltern das dann hören, dieses, wie, ich brauche jetzt keine 50-Euro-Produkte kaufen, dann ist das so, ach so, das darf ich machen, das kann ich machen. Und das reicht dann auch, ja, das reicht.
Ja. Und wenn man jetzt mal vom Spielen an sich ausgeht, man hört ja sowohl in der Krippe als auch in der Kita immer das freie Spielen und dann das angeleitete Spielen. Das ist ja im Grunde auch übertragbar auf zu Hause. Was würdest du sagen, was hat welche Auswirkungen und was hat welchen, ich sag mal, Stellenwert oder was findest du wichtiger? Gibt es überhaupt etwas, was wichtiger ist oder muss beides irgendwie integriert werden?
Also freies Spiel und angeleitetes Spiel ist eigentlich so, man sollte die Balance finden. Freies Spiel ist natürlich super für Fantasie. Dazu brauchen aber die Kinder auch Alltagserfahrungen. Ne? Also man kann ja eine Fantasie, wenn man nur zu Hause ist oder wenn man nur am Fernseher ist oder sowas, kann man sich wenig zusammenreimen, Geschichten erfinden oder sowas. Ne? Weil Kinder, also ich merke es halt bei vielen Kindern, die halt viel Medienzeit haben, dass wenn ich die ins freie Spiel mit reinbringe, zum Beispiel jetzt bei Bausteinen oder Zug oder sowas, die spielen immer die Situationen aus dem Fernseher nach. Immer das Gleiche. Bum, 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 hier, Unfall, kaputt und sowas. Aber dass sie dann irgendwie andere Ideen haben, da kommen sie gar nicht drauf. Und da muss ich halt ganz viel anleiten. So, was gibt es noch? Was können wir noch machen? Da fehlen ihnen einfach die Alltagserfahrungen. Deswegen ist so freies Spiel super für Fantasie, Geschichten erfinden. Ich meine, wir kennen es ja auch von früher, ne, wo alles noch so, wir waren viel draußen, wir spielen jetzt Ritterburg und oder wir sind auf dem Schiff und wir angeln und weiß Gott was. Also wir haben ja wahnsinnig viele Geschichten erfunden und es ist ja wunderschön, das integrieren zu lassen. Genau, Problemlöseverhalten, Handlungsplanung, wie baue ich denn jetzt meine Geschichte auf, macht die Sinn, vorausschauendes Denken, wenn man dann natürlich auch mit anderen Kindern zusammenspielt, auch diese Sozialkompetenz, okay, du bist jetzt mal dran, jetzt bin ich wieder dran und ja, wir haben jetzt gestritten und jetzt vertragen wir uns auch wieder, ne? Also diese ganzen Sachen fließen da ja in dieses freie Spiel mit ein. Und da soll man die Kinder auch wirklich machen lassen und nicht immer sagen, also nee, ich würde das jetzt so machen, nee, das ist besser. Ne? Da bin ich schon auch immer so, ah, aber das macht doch jetzt gerade gar keinen Sinn, was du da machst. Aber die müssen ja da hinkommen, um zu sehen, naja, das funktioniert ja gar nicht. Und dann kann man sagen, ja nee, es funktioniert nicht, aber wie könnte man es denn anders machen?
Ja.
Und dieses können sie dann wieder in ein anderes Spiel mitnehmen. Aber wenn man dann wieder vorgreift und sagt, nee, ich habe die und die Idee, dann drücken wir praktisch unsere Idee den Kindern drauf und verändern ihre Fantasie und ihr Spiel. Und ja, das so zum freien Spiel.
Ja, also ich meine, ich habe ja schon gesagt, ich habe zwei Kinder, die sind sehr unterschiedlich und die spielen natürlich dementsprechend auch sehr unterschiedlich. Und dann frage ich mich immer so, okay, habe ich jetzt dem einen Kind was anderes vermittelt als dem anderen oder ist das auch Charakter? Mhm. Also was davon, sage ich mal, kann man sich auch als Eltern, sage ich mal, auf die Fahne schreiben, in die Verantwortung, sowohl positiv als auch negativ. Und was davon ist tatsächlich in einem Kind drin? Also es ist ja auch, gibt ja auch Kinder, die spielen total gerne Rollenspiele und es gibt Kinder, die machen das überhaupt nicht so gerne.
Ja,
muss man trotzdem beides irgendwie so ein bisschen bisschen triggern, sag ich mal, weil beides einfach total wichtig ist? Oder ist das auch okay, wenn das eine Kind einfach lieber, ich sage jetzt mal, bastelt oder so?
Also ich finde, Rollenspiele, da kommen die Kinder rein. Man kann das jetzt nicht draufdrücken, weil ich meine, wenn ich jetzt gerade keine Idee habe, dann kann ich jetzt nicht sagen, ja, jetzt spiele ich Mutter, Vater, Kind oder keine Ahnung, irgendwelche... Das Kind geht zum Arzt und wird irgendwie angeguckt oder sowas. Ne? Es ist ja auch so ein Entwicklungsprozess. Und wie gesagt, Alltagserfahrungen. Und es ist ja ganz oft bei Kindern, wenn jetzt zum Beispiel bei Cousinen und Cousins waren oder wenn die gerade im Wald waren oder ein ganz tolles Erlebnis hatten. Das merkt man ganz schnell, zum Beispiel, oft ist es so Montag, ne? Kinder waren übers Wochenende im Freizeitpark oder bei Oma zu Hause oder. Und das wird dann alles in das Rollenspiel eingearbeitet. Sie verarbeiten natürlich da auch viel. Und die erzählen halt dann die Geschichte, wie sie sie kennengelernt haben. Mhm. Wenn jetzt an dem Wochenende jetzt nichts war, ne, oder die jetzt nur vorm Fernseher saßen oder nichts wirklich passiert ist, ja, dann ist es das Gleiche wie bei uns. Wenn ich dich jetzt fragen würde nach einem super langweiligen, entspannten Wochenende, und was hast du gemacht? Ja, ich habe halt Fernsehen geguckt oder ich war halt einfach auf der Couch gelegen. Punkt. Da kam halt jetzt auch nichts mehr. Aber wie gesagt, umso mehr Erfahrungen sie haben, umso mehr die Kinder die Welt kennenlernen und rausgehen, desto mehr können sie das eben in ihr Rollenspiel auch einpacken. So denke ich und so denken auch meine Kollegen. Und man merkt es halt einfach auch bei den Kindern. Es gibt Kinder, die haben wahnsinnig viel Fantasie. Und klar, es ist auch Charaktersache. Und dann gibt es Kinder, die halt einfach wenig Ideen haben, weil halt ihnen wenig Input gegeben wird. Ne? Und ja, das merkt man total. Und mit dem angeleiteten Spiel ist es so, ist auch super wichtig. Und jemand, der sagt, so angeleitetes Spiel ist total schlecht für die Kinder oder sowas, stehe ich jetzt nicht so dahinter, weil sie müssen ja trotzdem lernen, zum Beispiel Memory spielen, Regelspiele, bauen nach Plan oder diese ganzen Sachen. Das sind lauter Sachen, die ja trotzdem irgendwann mal in der Schule vorkommen. Mhm. Ich muss mich an Struktur halten können, ich Regeln befolgen, ne? Also so spielerisch Regeln. Jetzt bist du dran, jetzt bin ich dran, jetzt bist du wieder dran. Nicht immer zu schummeln, solche Sachen. Frustrationstoleranz, ne? Ja, ich habe jetzt verloren, aber es ist halt einfach so. Es ist nicht schlimm. Nächstes Mal bist du derjenige, der vielleicht gewonnen hat. Aufmerksamkeit, Konzentration. Mhm. Ja, das sind so Kernelemente, die Kinder auch lernen müssen. Weil sie brauchen es ja irgendwann. Leider ist das Schulsystem einfach so, die Kinder werden da reingeschmissen und du musst jetzt funktionieren. Mhm. Aber wenn es halt im Kindergarten, wenn die im Kindergarten diesen Input nicht bekommen haben oder nicht wissen, wie und alles frei war, und sie sich nie an irgendwelche Strukturen halten mussten, in Anführungszeichen, dann kommen die in die Schule und dann sagen die da vorne, so, und wir machen jetzt das und das und das und das. Und dann sitzen die Kinder da und sagen, ja, stopp, warte mal, also das habe ich vor jetzt, ich darf doch jetzt rausgehen und ich darf jetzt spielen und sowas. Ne? Also sie werden ja irgendwie in ein System reingedrückt. Und umso früher sie lernen, auch mal ein Tischspiel mit anderen Kindern zu spielen, dann ist es für sie einfacher und nicht dieses Plötzliche.
Ja, das war das, was ich eingangs sagte, mit den starken Gefühlen umzugehen. Ist ja nicht nur wichtig für die Kinder eben, die Frustrationsgrenze auch zu lernen, sondern eben auch die eigene Regulation dazu, sondern auch für die Eltern oft sehr schwierig, das aufzuhalten. Und dann passieren, dann, keine Ahnung, gerät manchmal was völlig ins Wanken, was gar nicht so geplant war. Und auf einmal wird das menschenärgerliche Spiel dann über den Tisch geworfen. Hast du da Tipps, wie Eltern da ein bisschen geduldiger sein können?
Also ich muss wirklich sagen, es kommt ja auch immer auf den Tag drauf an. Ne? Also jeder Mensch hat einfach mal schlechte Tage. Und auch, obwohl ich Therapeutin bin und ich wüsste, ich sollte vielleicht jetzt mal ein bisschen geduldiger sein, ist es bei mir genauso. An manchen Tagen bin ich ausgeschlafen, habe mehr Geduld, habe einen guten Tag, da kann ich auch geduldiger sein. Und an manchen Tagen ist es halt einfach nicht so. Und das sage ich den Eltern, aber die sind ja keine Maschinen, wir sind keine Roboter, wir sind auch nur Menschen, genauso wie Kinder. Und da ist es einfach so, dass man die Kinder einfach gut begleiten muss und auch mal zu sagen, du Schatz, ich habe heute echt schlecht geschlafen, ich bin super ungeduldig heute und das auch zu benennen. Und es ist nicht schlimm, auch mal zu seinen Gefühlen zu stehen und den Kindern einfach zu zeigen, ich bin halt auch ein bisschen sauer, ich bin halt auch unausgeschlafen. Bei mir ist es auch so, wenn ich in die Therapie reingehe und ich habe mal super schlecht geschlafen, dann sage ich den Kindern auch, du XY, also ich bin halt so müde. Ich bin so müde. Und die Kinder kommen dann auch so, ja, ich bin auch müde, ich weiß, wie du dich fühlst. Und erst wenn wir den Kindern zeigen, ist es okay, diese Gefühle zu haben und dazu zu stehen und sie auch zu benennen und nicht einfach nur wegzuwischen, können sie ja auch mit ihren Gefühlen umgehen,
ja.
Und mit Frust umgehen. Also da versuche ich den Eltern auch wirklich immer diese Motivation zu geben. Man kann und muss Gefühle zeigen, weil jedes Gefühl ist wichtig und richtig.
Mhm.
Man muss halt nur damit umgehen können, sie benennen können, die Kinder zu begleiten und auch zu sagen, ich verstehe dich jetzt. Du bist jetzt wütend, weil du nicht gewonnen hast. Ich verstehe dich. Aber das nächste Mal spielen wir nochmal und dann gucken wir einfach, wie es dann ist. Oder ich zu sagen, oder ich sage dann auch so, boah, Mensch, ich hätte jetzt gerne gewonnen.
Ja.
Aber dass die Kinder dann auch sagen, boah, Denise ist auch einfach mal sauer, dass sie nicht gewonnen hat.
Ja.
Das freut ja die Kinder natürlich auch. Ne? Und wenn ich traue, mir Gefühle zu zeigen, dann trauen sich die Kinder natürlich auch viel mehr.
Ja.
Und fühlen sich verstanden.
Wenn Eltern damit nicht gut umgehen können, liegt es ja auch ganz oft daran, dass sie es selber nicht gelernt haben. Ne?
Ja, richtig.
Jetzt sehe ich oft, ehrlich gesagt auch gerade auf Instagram oder so, so Kinderzimmer, die sind entweder total minimalistisch, aber wunderschön, mhm. oder
ja,
vollgestopft bis zum Get-No.
Ja.
Wenn, du bist ja auch sehr auf Instagram präsent und aktiv. Was würdest du denn sagen? Was ist besser, das eine oder das andere? Also weniger ist mehr und wenn man auch mal Langeweile verspürt, dann kommt man auch mal in die Fantasie oder man muss schon ein paar Angebote machen irgendwie zu Hause. Was würdest du sagen?
Also diese Bilder, wo du jetzt gerade gesagt hast, dieses super clean oder dieses Chaos, ne? Also das Mittelmaß. Also das ist aber nur meine Meinung, ne? Also ich bin nach 15 Jahren Erfahrung mit den Kindern und vor allem, ich arbeite mit Kindern, die zu mir kommen, weil wir etwas spielerisch anbahnen möchten, fördern möchten. Und das Gleiche ist ja bei uns, wenn uns was interessiert und wenn wir sagen, wow, das sieht ja cool aus, das will ich ausprobieren, ne? Dann ist ja diese Motivation da, zu schaffen und
ja.
zu auszuprobieren, explorieren und sowas. Ne? Aber wenn alles so super clean ist, alles in Beige, alles in Holz und weiß Gott was, das ist vielleicht für die einen Kinder schön, aber die anderen Kinder finden es super langweilig.
Mhm.
Und das meinte ich vorhin mit, jedes Kind ist so individuell an Interessen, an Bedürfnissen und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, das muss man wirklich bei dem eigenen Kind gucken, ist es jetzt gut für das Kind oder nicht. Bei diesen vollgestopften Zimmern ist es so, wir machen ab und zu auch mal Hausbesuche, um mal zu gucken, was haben die Kinder zu Hause, wie sieht es da aus, können wir vielleicht da nochmal strukturieren, vor allem wenn die Eltern uns fragen, was können wir verändern, ist es schwierig von irgendwo anders zu sagen, das und das und das müssen sie ändern, sondern da gehen wir dann hin, gucken uns die Kinderzimmer an und oft ist es dann wirklich so, liebevoll wollen die Eltern alles den Kindern schenken, haben aber den Platz nicht und dann ist es alles total vollgestellt. Und da sage ich den Eltern immer, das ist das Gleiche, wenn ich jetzt zum Beispiel Wäscheberge habe und ich ziehe mich um und schmeiße überall irgendwas hin, wenn ich gerade weggehen möchte oder sowas und dann steht da noch was und hier noch was, möchte mich aber dann, wenn ich nach Hause komme, hinlegen. Und ich sehe dann überall, oh, da liegt das noch und da liegt das noch. Ich kann gar nicht runterfahren. Ich kann mich nicht entspannen, weil ich weiß, da liegt noch so viel Zeug, was mich ablenkt von dem, was ich eigentlich machen möchte. Und das Gleiche ist ja bei den Kindern auch. Ich meine, wenn die ein vollgestopftes Regal haben und vollgestopfte Zimmer, erstens haben sie Probleme beim Einschlafen, weil das natürlich Reizüberflutung pur ist. Oder sie, haben wir ja auch, ne, wenn überall Sachen rumliegen, kann ich auch nicht schlafen. Das sind wir dann so, dass wir, ach komm, wir räumen das jetzt noch alles weg und dann können wir zur Ruhe kommen. Und Klar ist es auch mal wichtig, dass den Kindern langweilig ist, weil genau da, wenn ihnen langweilig ist, fangen sie an, was könnte ich jetzt machen? Oft fällt ihnen nur Blödsinn ein, aber wenn sie die richtigen Materialien haben, die offen sind, zum Beispiel, was ich den Eltern immer sage, sammeln sie Schuhkartons oder Klorollen oder alte Tupperdosen, die sie nicht mehr brauchen oder Schnüre, Glitzerpapier, weiß Gott was alles. Haben sie einen Bastelwagen, wo halt einfach viele verschiedene Materialien drin sind. Wenn der dasteht und den Kindern langweilig ist, dann fangen sie an, ihre Fantasie freien Lauf zu lassen und auszuprobieren. Ja. Und die Kinder kommen auf die coolsten Ideen, ob es jetzt ein Fernrohr ist, ob das jetzt eine Tasche ist. Meine Nichte zum Beispiel hat letztes Mal, ich habe so eine Tasche, die ich immer mir umhing und die findet sie immer so super toll und sage aber, nee, das ist meine Tasche. Und letztes Mal hat sie sich selber eine Tasche gebastelt aus sämtlichen verschiedenen Sachen. Und das ist ja das Coole, sie haben eine Idee und dann müssen sie umsetzen. Und genau dieses Umsetzen ist diese Handlungsplanung. Und was sie halt in ihrem ganzen Alltag brauchen, im ganzen Leben brauchen, Sachen, die sie halt dann umsetzen können. Und deswegen ist Langeweile oft sehr gut, aber in den richtigen Situationen. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel die Kinder irgendwo in der Arztpraxis sind oder das total clean ist und da ist nichts dabei oder irgendwo auf der Autofahrt sind oder bei Oma, wo halt einfach keine Spielangebote sind, wo sie ausprobieren dürfen, dann finde ich Langeweile eher schlecht, weil sie dürfen ja nichts machen. Mhm. Ne? Und da ist es immer wichtig, da sage ich den Eltern, nehmen sie einfach irgendwas mit, wo die Kinder sich beschäftigen können, weil dieses Dasitzen und da darfst du nicht hin und das darfst du nicht machen, lang das bitte nicht an. Ja, was sollen sie denn machen? Das sind Kinder.
Mhm. Und dementsprechend muss ja wahrscheinlich auch diese Umgebung von einem Kind, also in dem Fall dann das Kinderzimmer, sich auch mitwachsen. Ne? Also,
ja, klar.
Das habe ich auch ganz stark bei meiner Tochter gemerkt. Die brauchte irgendwann, da reichte nicht mehr so ein kleiner Tisch, so ein Basteltisch. Mhm. Sondern die brauchte jetzt so eine Art Schreibtisch, weil sie wollte auch, ne, ihre Freundinnen, die älter waren, die schon in der Schule waren, die hatten auch jetzt einen Schreibtisch. Da brauchte sie auch sowas in der Art.
Natürlich.
Schubladen, man musste irgendwie immer irgendwo was verstauen können. Gleichzeitig müssen die aber auch so sein, dass man auch rankommt und auch sieht, was drin ist, weil sonst. So ist es zumindest bei meiner Tochter aus den Augen, aus dem Sinn. Also wenn sie da nicht mehr weiß, was da drin ist, dann wird die Schublade auch nicht mehr geöffnet. Also das ist so unterschiedlich, weil mein Sohn dazu, dem ist völlig egal, wo er sitzt bisher. Der hat dann so zwei, drei Spielsachen, die er egal wo spielen kann. Und das meinte ich auch vorhin mit, die spielen so unterschiedlich. Also manche Kinder wollen ja auch immer mit den Eltern spielen und an deren Seite. Und andere sind völlig happy, wenn sie alleine im Zimmer spielen.
Ja, aber das ist ja auch natürlich klar das Alter, ne? Wie du es schon sagst, die hat Freundinnen und die haben das jetzt und die sehen das woanders. Und auch mit diesem, wo du gerade eben gesagt hast, mit diesen Schubladen, wo ist was drin, da rate ich den Eltern auch immer, einfach Schubladen zu machen. Und das haben wir jetzt zum Beispiel auch für uns, My Kids Lounge Shop und sowas, so Karten, wo man einfach auch an die Schubladen hinmachen kann. Da sind die Bausteine drin, da sind die Duplosteine drin, da sind die Zugschienen drin oder die Puppen oder weiß Gott was, dass die Kinder ganz genau wissen, wo ist was. Das heißt, sie können dann sofort, wenn sie eine Idee haben, da war das drin und müssen nicht alles auseinanderräumen, was danach wieder super chaotisch aussieht. Und haben natürlich auch die Möglichkeit, dann auch wieder selbst aufzuräumen, weil oft ist dieses Aufräumen, ich habe dieses Teil in der Hand, aber wo gehört es denn jetzt hin? Ich stelle es einfach dahin. Ja. Und so können sie auch wieder super aufräumen. Deswegen empfehle ich das auch immer den Eltern, einfach diese Schubladen mit Fotos zu gestalten, um einfach doch Struktur reinzubringen, aber halt auch die Materialien zu bieten.
Ja. Und würdest du sagen, das Aufräumen, also es kann ja auch sehr relativ sein, was Aufräumen bedeutet.
Ja.
Und ich erinnere mich noch, wenn ich also an mein Kinderzimmer zurückdenke, ich hatte da gefühlt eine absolute Ordnung drin. Ich wusste genau, welches kleine Stückchen wo war. Und neulich habe ich beim Aufräumen meinen Eltern so ein Foto gesehen von meinem Kinderzimmer und ich dachte so, oh mein Gott.
Oh mein Gott.
Es sah aus. Aber in meiner Wahrnehmung war das alles sortiert. Ich hatte genau einen Plan. Dann dachte ich auch so, ah ja, vielleicht muss ich da auch meinen eigenen Blickwinkel nochmal öffnen, wenn meine Tochter sagt, sie hat jetzt aufgeräumt und ich mit meinen erwachsenen Augen in dieses Zimmer gucke und denke, oh Gott, Hilfe, also der Fußboden ist vielleicht leer, aber ansonsten sehe ich hier gar keine Ordnung, dass ich dann ihr auch den Raum gebe und denke, okay, sie hat es schon irgendwie mit Verstand gemacht.
Voll. Sie hat wahrscheinlich selber ihre Struktur, Organisation drin. Also ich sehe das, hey, das ist total krass. Ich sehe das immer, meine Arbeitskollegen, die sagen immer, oh Gott, Denise, bei dir im Zimmer schaut's aus. Ja, das ist, ich nenne es immer, das ist ein kreatives Chaos bei mir. Ne? Genau. Aber ich weiß ganz genau, wo was ist.
Wo was ist.
Wenn mich jemand fragt, wo sind die Zangen? Da, hier. Mhm. Obwohl es da chaotisch in meinem Schrank aussieht. Ich habe meine Struktur. Und wenn mir irgendjemand seine Struktur irgendwie aufdrücken möchte, Game over. Ich habe keine Ahnung, wo irgendwas ist. Deswegen sollte man schon mit den Kindern zusammen gucken, so was ist denn für dich jetzt besser? Möchtest du das lieber oben haben? Möchtest du es unten haben? Sollen wir es da hinstellen? Weil die Kinder müssen ja wieder drauf zugreifen.
Ja.
Selbstständig. Weil sie wollen ja selbstständig handeln können.
Und siehst du so Unterschiede zwischen Jungs und Mädchen, dass vielleicht die Mädchen, weil sie auch vielleicht in dieses Klischee manchmal gedrückt werden, eher die sind, die schon früher den Stift halten können, weil sie schon eher malen und ausschneiden und bei den Jungs wird da vielleicht später drauf geachtet und dann haben sie vielleicht Probleme in der Schule, ich spreche jetzt sehr in Klischees, aber gibt es so Sachen, die du auch beobachtest, wo du sagst, ja, bei den Jungs nicht vergessen, auch das und das ein bisschen zu fördern und bei den Mädchen andersrum dann dieses und jenes?
Also ich, bei vielen Kindern ist es einfach gar nicht, ob Junge oder Mädchen, sondern was wird ihnen zu Hause angeboten. Und oft ist eben dieses Klischee noch zu Hause, dieses, ach ja, mein Junge braucht jetzt nicht malen, weil das ist so Mädchending. Aber, oder auch, ja, das braucht man jetzt kein Glitzerpapier nehmen, weil das ist ja für Mädchen. Aber das ist so ein falsches Denken, weil ich habe so viele Jungs, die stehen so auf Glitzer und die sagen, wir haben das nicht zu Hause. Ich möchte das auch machen oder ich möchte malen, ich möchte das ausprobieren. Aber oft werden die Kinder auch von uns Erwachsenen in irgendwelche Klischees reingesteckt und dann bieten wir es ja gar nicht an. Umso mehr man anbietet, desto mehr können die Kinder eben ausprobieren. Und klar, Mädels, die sind halt da schon so mit, wir malen jetzt gerne mal aus oder wir malen jetzt gerne mal, keine Ahnung, sind lieber am Basteltisch beim Ausmalen. Die Jungs aber sind eher diejenigen, die super kreativ werden und dann fangen die an, irgendwelche Schwerter zu bauen mit Klorollen und dann Roboter und die werden anders kreativ. Aber trotzdem hat es ja alles was mit Basteln und Malen. Und dann, klar, sie malen halt jetzt nicht wie die Mädels irgendwelche Blumenwiesen oder sowas, sondern sie malen halt dann auf den Roboter Stopp oder irgendwelche anderen Zeichen, Zeichensprache oder weiß Gott, was sie haben. Aber sie malen und haben da Spaß dran. Aber halt nicht das, was wir Erwachsenen denken, was sie tun sollten, sondern das, was sie wollen.
Ich habe, wir haben eine ziemlich große Bastelecke und gleichzeitig denke ich auch manchmal so, ist schnibbeln die da einfach irgendwas zurecht und oh Gott, das war jetzt auch irgendwie ein teures Papier so in Summe oder noch mehr Glitzer einfach rauf und da wird am liebsten wird geklebt und egal was geklebt wird und so und man denkt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott und gleichzeitig denken wir, nein, aber es ist gut, es ist alles kreativ.
Ja, voll.
Ob wir das alles aufbewahren, mal schauen, aber hast du irgendwie Tipps, wie man, also du hast schon gerade gesagt, Klopapierrollen und so, ne? Man kann ja auch total viele Sachen wiederverwenden, die man sozusagen eh schon gekauft hat und muss nicht das teure Bastelpapier kaufen.
Ja. Ja.
Hast du noch ein paar andere Tipps?
Also mein Schrank ist auch voll. Also ich mache für die Therapie unglaublich viel mit Alltagsmaterialien. Und das ist so, man, das ist so ein Ergo-Klischee. Ne? Wir heben alles auf und wir verbasteln alles. Ne? Was ich total gern benutze, sind Schuhkartons. Boah, da kann man so viel draus machen. Ob das jetzt für die Jungs irgendwie eine Schatztruhe, eine Piratenschatztruhe ist und da wird dann irgendwelche Sachen versteckt. Und die Mädels machen halt dann eine Schmuckdose draus. Klorollen, Schuhkartons, was ich auch gerne mache, ist diese Ingwer-Shots, trinke ich gerne.
Ja.
Flaschen. Boah, mit Flaschen kann man auch so wahnsinnig viel machen. Oder mit diesen kleinen Ingwer-Shot teilen. Dann, klar, es gibt ja so viele Bastel- wie heißt das, Bastelläden oder so Discounter oder 1-Euro-Läden. Wir haben so viele Bastelmaterialien, die wirklich günstig sind. Ja. Und da würde ich wirklich die Kinder mitnehmen und sagen, guck mal, hier, was möchtest du? Und wenn sie das selber aussuchen, dann haben sie natürlich viel mehr Lust darauf.
Ja.
Und wenn sie sagen, boah, und Sticker ist natürlich das Nonplusultra. Stickern kann man immer und ist so super für die Feinmotorik. Wird total unterschätzt. Aber ja, Zeitungspapier ist super cool.
Ja,
ja, also eigentlich alles, was du zu Hause nicht mehr brauchen kannst, auswaschen und in die Bastelecke stehen.
Ja, wirklich. Ich muss da ein Blickwinkel ein bisschen öffnen. Das Einzige, was man nicht so gut selber machen kann, ich habe schon probiert, aber bisher keine guten Erfolge erzielt. Und was bei uns dein Dauerbrenner ist, und dazu hast du jetzt auch, glaube ich, was Neues selber rausgebracht, ist Knete.
Oh ja, Knete.
Knete ist, finde ich, mega gut. Finde ich, fand ich auch selber als Kind gut. Ich glaube, deswegen, wenn es einem selber lag, ist es dann auch mehr fürs eigene Kind manchmal.
Ja.
Muss ich mich auch davon freimachen, dass man Knete ja auch mit, die Farben miteinander mischen kann. Und am Ende kommt immer braun raus und man denkt so,
das ist der innere Monk. So schön.
Aber
ja, genau.
Aber ich denke, nee, egal, das ist doch
genau, egal.
Und was kannst du da empfehlen bei Knete und was hast du da gerade neulich selber rausgebracht, was auch ein bisschen die Kinder nicht nur die Feinmotorik näher bringt, sondern ja auch tatsächlich Lernen weiter, also näher bringt und die auch mal ein bisschen beschäftigt und man die eine oder andere Spülmaschine ja auch gerne mal alleine ausräumen
würde.
Auch
die Pause für euch. Genau. Also was wir halt einfach, Nonplusultra-Material ist einfach Knete in allen verschiedenen Variationen. Und bei uns in der Arbeit oder auch bei meinen Nichten und meinem Neffen war das halt immer so, sie kneten und es wird immer das Gleiche gemacht. Man macht Schnecken, man macht Raupen, man macht Schneemänner und dann ist so, ja, was kann man denn noch damit machen? Ne? Mhm. Und dann, wenn einem nichts mehr einfällt, dann wird halt alles gemischt.
Ja.
Ne? Und dann guckt man mal, was für Farben entstehen. Und das ist dann unser Problem, wir Erwachsenen, die dann sagen, das ist der innere Monk, so, oh mein Gott, nein. So. Und ich habe dann eben gesagt, wir brauchen irgendwas für Kinder, also Vorlagen, wo sie einfach nicht malen oder sonst was, sondern sie benutzen die Knete, um Lücken zu füllen, um einfach ein Bild zu haben und es zu schließen mit Knete. Sie können wahnsinnig viel ausprobieren, sie rollen, sie kugeln, sie können gucken, was ist größer, was ist kleiner, also Größenverhältnisse, Farben zuordnen, verschiedene Zupfen, ne, auseinanderzupfen und dann kleine Kügelchen. Knete ist natürlich super, super toll für die Feinmotorik. Kraftdosierung, man nennt es differenzierte Fingerbewegungen.
Ja.
Und Erwachsene, die halt da nicht so einen Einblick darin haben, die sagen halt, das ist halt Knete.
Mhm.
Ne? Aber man wird so viele verschiedene Bereiche damit fördern. Und dann haben wir eben gesagt, meine kleine Nichte, die ist jetzt 2 und die liebt es zu kneten. Und da ist immer schön alles zusammenmatschen, ne? Und dann diesen riesen Knethaufen. Und da haben wir eben für die kleinen Vorlagen zum Beispiel jetzt ein Affe, der Ballons hat. Und dann habe ich halt gesagt, oh, schau mal, der Ballon, der ist ja total weiß und der Affe hätte aber gerne bunte Ballons. Und dann hat sie halt angefangen, so kleine Knetbobbel zu machen und den Affen eben in die Ballons zu legen.
Ja.
Also wirklich auch mit Aufgabenstellung. Und die größere, die ist jetzt 5, die ist Vorschulkind, da haben wir gesagt, mit Knete kann man ja auch ganz toll Formen anfangen zu kneten oder Buchstaben. Sie ist jetzt gerade voll im Buchstabenwahn so. Oder Zahlen. Also einfach ganz spielerisch mit Knete in die Bewegung zu gehen, aber trotzdem zu lernen.
Ja.
Trotzdem Formen zu lernen, Buchstaben zu lernen. Einfach mal was anderes und nicht immer nur schreiben.
Mhm.
Weil oft haben die Kinder einfach gar kein Interesse, was, ich muss jetzt irgendwie schreiben oder ich muss jetzt malen, ich muss jetzt zeichnen, da habe ich ja eigentlich gar keine Lust, aber haben eigentlich Lust an Buchstaben lernen, Zahlen lernen, weil das machen sie ja total gern, zählen. Und so kann man es eben mit Knete anbahnen und einfach spielerisch. Und das Tolle ist, man hat einfach ganz viele Knetvorlagen und dann kann man an einem super hässlichen Tag einfach mal sagen, schau mal, Schatz, hier hast du deine Knete, hier hast du sämtliche Vorlagen, mach mal.
Ja.
Und dadurch, dass Knete ja so motivierend ist, sind die Kinder ewig lang damit beschäftigt, ja, und die Mamas und Daddys haben einfach mal eine Pause.
Ja, kann man Kaffee trinken.
Ja, aber, eben.
Genau, und vor allem, ich finde Knete auch deswegen so toll, weil es ist so ungefährlich. Ne? Also ja, klar kann man jetzt sich die ganzen Knete da irgendwie in den Mund stecken.
Oder man macht es halt dann selber.
Aber ja, ja, genau. Aber es ist ja sozusagen für die Kinder, die das schon damit schon rollen können, ich glaube, für die ist es völlig ungefährlich. Im schlimmsten Fall hat man irgendwo Knete, wo man keine Knete haben möchte.
Ja, aber dazu legt man einfach eine abwischbare Tischdecke unter einen Tisch oder unter einen Stuhl. Ja. Und dann fällt nämlich da alles schön drauf und danach ausschütteln. Weg ist der.
Ganz genau, ganz genau. Ja. Ich würde gerne noch mal ein bisschen wissen, wie du so arbeitest, weil du hast gerade oder das am Anfang gesagt, dass dein Spektrum ja sehr groß ist, also von Babys oder Kleinkindern bis hin zu Vorschulkindern, erste Klasse Kindern. Das ist ja wirklich, also stelle ich mir sehr abwechslungsreich vor, was ja total schön ist.
Ja.
Aber auch irgendwie sehr herausfordernd, weil du dich ja wahrscheinlich bei jedem irgendwie neu einstellen musst. Kommen die Kinder zu dir? Wie lange sind die bei dir und sind die Eltern dabei?
Es ist ganz unterschiedlich. Also in der Frühförderstelle, also bei uns ist es so, das ist überall anders. Wir haben Integrationskindergärten. Das heißt, ich fahre in einen Kindergarten, der eine Integrationsgruppe hat. Und da ist es so, meistens 15 Kinder in einer Gruppe. Und 5 davon haben einen Förderbedarf und 10 sind Regelkinder. Und da fahre ich eben hin und dann nehme ich die Kinder einzeln raus und in meinen Therapieraum oder bin eben in der Gruppe dabei. Es kommt halt ganz drauf an, was das Kind eben in dem Moment braucht. Und da fördere ich halt das Kind ganz spielerisch. Da sind die Eltern nicht dabei. Und da ist es ganz wichtig, eben die Eltern, viel in Elterngespräche einzuwickeln und immer wieder mal nachzufragen, brauchen sie irgendwas, gut im Kontakt zu sein, telefonieren. Weil da merke ich schon, dass die Eltern das auch gerne mal, die Therapeuten kommen, sie machen das mit meinem Kind und ich bin raus.
Ach so.
Genau. Das ist das, ich würde jetzt nicht sagen Problem, wir haben auch ganz, ganz viele Eltern, die sagen, wir wollen teilnehmen dran, wir wollen ganz viele Elterngespräche, die sind da total motiviert, weil sie auch sehen, es hilft und ich möchte mitarbeiten, weil ich sage auch ganz klar, ganz, ganz ehrlich in den Anamnesegesprächen und am Anfang, ich zeige ihnen, wie es funktioniert. Ihr Kind braucht das und das und das, um einfach weiterzukommen. Ich habe nur eine Dreiviertelstunde, also die Therapie geht nur eine Dreiviertelstunde. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Ja.
Ne? Und ich sage dann, ich zeige ihnen, ihrem Kind, wie es funktioniert. Und wir machen das ganz spielerisch, dass es gar nicht merkt, sodass wir gerade daran arbeiten. Ich zeige ihnen, wie sie das zu Hause umsetzen können, wie sie es im Alltag einbeziehen können. Wenn sie mich aber da nicht unterstützen und das zu Hause nicht machen, dann kann ich nichts dafür. Weil ich sag's dir, Nora, wir haben Eltern, die wirklich danach dann sagen, sie sind schuld, dass mein Kind das und das nicht kann. Und das ist halt dann, wo ich gleich sage, nee, das ist, ich will ihnen ja helfen, aber sie müssen mir helfen, damit es beim Kind rauskommt. Ja. Und die andere Ding ist, dass die Kinder zu mir ambulant kommen, in die Frühförderstelle. Und da ist es halt toll, weil du halt die Eltern da hast. Du kannst die Eltern mit reinnehmen, vor allem bei den Kleinen. Ich sage immer so, Baby sowieso bis zum dritten Lebensjahr habe ich die Eltern gerne dabei und kann ihnen zeigen, das und das haben wir gemacht. Und es ist auch so wertvoll, weil Eltern oft sagen, ja, aber wie macht das Kind das nicht und ich würde es gerne machen, aber wie machen sie das? Und dann kann ich das zeigen und klar läuft es bei mir nicht auch immer rund. Ne? Und das ist ja auch das Tolle, das den Eltern zu zeigen, ich bin auch kein Zauberer. Ne? Mhm. Also wenn dein Kind nicht möchte, dann möchte es halt einfach nicht. Aber für die Eltern ist es dann immer so, oh, boah, also bei ihnen hat das jetzt auch nicht geklappt. Boah, das beruhigt mich jetzt. Ne? Also das ist so diesen Druck rausnehmen. Genau, und das ist dann eben ambulant und da sind sie auch eine Dreiviertelstunde und
Können ja auch die Eltern total viel lernen. Ne? Also wenn ich das so höre, dann würde ich am liebsten an jedes Kind dahin schicken und dann auch immer mit den Eltern zumindest so ein bisschen so anfangen, weil man, ich glaube, es gibt schon viele Eltern, oder es gibt, wahrscheinlich gibt es auch wieder von bis, ne? Aber es gibt Eltern, die das total so intuitiv auch machen und es gibt Menschen, die ja grundsätzlich vielleicht weniger kreativ sind und auch gar nicht auf gewisse Ideen kommen. Und wenn man da sich so Anreize holen kann, wie man mit seinen Kindern spielen kann, sie auch beschäftigen kann und sozusagen über diese Ergotherapie selber Anreize bekommt, ist das total hilfreich eigentlich. Ne? Würdest du sagen, dass jedes Kind im Grunde Ergotherapie vertragen würde?
Ja, nee, nein, also es ist so, was die Kinder, was die Eltern bei uns in der Therapie sehen, ist, wie kann ich mein Kind sinnvoll beschäftigen? Ne? Also man kann ein Kind beschäftigen oder man kann es sinnvoll beschäftigen. Ja. Aber da brauchen die Eltern einfach dieses Know-how, was tue ich denn jetzt gerade? Warum ist es denn jetzt gut für mein Kind? Und deswegen sage ich auch, diese Alltagssituationen zu Hause, beim Putzen helfen, dass die dann verstehen, ach, das ist ja das Gleiche, ob ich jetzt ein Spiel kaufe oder das im Alltag einbeziehe. Und das lernen die halt einfach durch die Therapieeinheiten, wie man auch Spielmaterialien selber herstellen kann. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich unseren Instagram-Account MyKidsLounge eigentlich ins Leben gerufen habe, weil viele Eltern in der Therapie so richtig motiviert sind. Ja, ich mache das jetzt und ich möchte mein Kind spielerisch zu Hause fördern. Und dann habe ich halt gesagt, ja, das wäre gut, wenn sie das und das und das machen. Und dann war eine Mama, die das ganz klar zu mir gesagt hat, ja, das würde ich gerne machen, aber wie mache ich das? Mhm. Und dann habe ich gemerkt, so Mensch, nee, ist klar, ich gehe davon aus, dass die Eltern wissen, was ich meine. Aber so ist es halt einfach nicht. Ja. Und deswegen war dann auch eine Praktikantin, die dann damals zu mir gesagt hat, Denise, du hast so einfache Ideen, die so sinnvoll sind, wo man wirklich kaum was dazu braucht, was man oft zu Hause schon hat, wo man die Kinder sinnvoll beschäftigen kann. Du musst es auf Instagram zeigen, damit die Eltern einfach wissen, wie es funktioniert. Und deswegen haben wir damals auch in der Corona-Zeit eben gesagt, okay, ich zeige euch jetzt mal ein paar Sachen. Und dann ist es halt gewachsen.
Ja.
Und ich zeige halt den Eltern genau da, man kann mit einfachen, ganz normalen Sachen zu Hause die Motorik fördern, die Feinmotorik fördern und es muss nicht viel Geld kosten. Die Eltern müssen einfach nur wissen, wie mache ich es? Und dieses Wie versuche ich halt den Eltern beizubringen oder nahezubringen.
Ja. Und ist dein Account, würdest du sagen, auch für dieses Spektrum Kleinkinder bis Vorschule oder ist das eher für, keine Ahnung, ein bestimmtes Alter?
Nee, also das ist wirklich von Babyalter bis zur Vorschule. Klar, man sieht es, wo ich angefangen habe, war es viel Baby. Mhm. Ne? Also das merkst du ja in der Community so, was ist jetzt gerade mehr? Ne? Sind jetzt gerade mehr Babys da oder mehr Ältere? Und damals war es eben mehr Baby. Und dann hat sich das aber irgendwie so gekippt, weil die sind dann natürlich älter geworden.
Ja, die sind mitgewachsen.
Und dann haben aber die anderen gesagt, klar, das Spektrum ist so weit, ne? Also von Baby bis Vorschule, so alles unterbringen, ist halt echt schwierig. Und dann haben die Eltern aber von den Babys gesagt, aber Denise, mach mal wieder was für Babys. Yeah. Und ich so, ja, aber wie soll ich denn das irgendwie unter einen Hut bringen? Und deswegen habe ich dann angefangen, die E-Books zu schreiben. E-Books für verschiedene Altersgruppen. Zum Beispiel unser erstes großes E-Book, Hashtag fördere dein Kind. Das ist eigentlich gekommen, weil viele Eltern einfach, vor allem im Babyalter, da gibt es die Rasseln, ja, und da gibt es, keine Ahnung, diese klassischen Babyspielzeuge, aber die werden halt dann auch irgendwann mal langweilig. Mhm. Und dann wird immer mehr gekauft, immer mehr, und dann hat man eine riesen Truhe an Spielsachen, die 5 Tage in der Hand sind und dann werden sie langweilig.
Mhm.
Und deswegen habe ich das E-Book geschrieben, weil man Babys wahnsinnig toll mit Alltagsmaterialien fördern kann. Also einfach diese Shake-Becher, einfach ein paar Kugeln rein und dann hast du auch eine Rassel. Und das nächste Mal, wenn es langweilig wird, dann schüttest du sie aus und dann machst du einen Reis rein. Hört sich anders an. Oh cool, 5 Tage wieder beschäftigt, so auf die Art. Und genau, und das habe ich dann eben für die Babys gemacht. Es ist von 0 bis zum 3. Lebensjahr und habe das auch in verschiedene Ausgangspositionen. Weil oft ist es dann so, dass die Eltern sagen, ja, aber mein Baby ist aber noch nicht so weit. Mhm. Ne? Oder es läuft schon und der andere kann das aber noch nicht. Und da werden Eltern so schnell unter Druck gesetzt. Mein Kind kann das in dem Monat noch nicht und mein Kind kann das auch noch nicht. Und da habe ich gesagt, ich mache es lieber in Ausgangspositionen, Bauchlage, Rückenlage, stehend, krabbelnd, weil dann können die Eltern sagen, schön, ja, mein Kind ist 2 Jahre alt, weil ich habe halt natürlich auch Kinder, die schwerstbehindert sind, ne? Also die Syndrome haben, die mit 2 einfach erst in der Bauchlage liegen. Und die Eltern haben auch gesagt, ich brauche auch Ideen, aber steht auf jedem Spielzeug drauf, das ist für das und das Alter. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann muss ich irgendwie ein Buch machen, wo alle Eltern sich verstanden fühlen. Und wenn das Kind 3 ist, aber auf einem Entwicklungsstand von 1 ist, durch irgendwie einen Schicksalsschlag oder sowas, kann es die Mama trotzdem benutzen. Ja. Und das war mir wahnsinnig wichtig, dass halt einfach jedes Kind individuell angeguckt wird und da abgeholt wird, wo es ist und nicht, wo es sein sollte. Ja. Und ja, genau, und da haben wir das gemacht. Und da war ich auch total happy, weil es wurde ja dann auch von der Ergotherapie-Zeitschrift angeguckt, wo ich, hey, ich sag's dir noch, ich habe so zum Schwitzen gefallen, weil die da haben gesagt, wir wollen uns das anschauen. Da ist eine Ergotherapeutin, die so ein Buch geschrieben hat. Yeah. Und ich war super nervös. Das war mein erstes Buch, was ich geschrieben habe. Aber es wurde mit voller Punktzahl in allen Bereichen bewertet und es war dann so, wow, voll toll. Und ganz viele Eltern konnte ich da wirklich helfen. Und vor allem Eltern, die halt auch Kinder haben, die halt mehr Bedarf an Förderung haben. Mhm. Genau, und dann ist es eigentlich so ins Rollen gekommen. Und dann kam immer mehr in den Shop rein und E-Books und ja.
Bietest du denn auch solche E-Books an für ältere Kinder? Ich frage für eine Freundin.
Wie alt?
4 bis 6.
Ja. Wir haben ein E-Book rausgebracht. Das war eigentlich eine Idee von meiner Schwägerin. Weil die Kleine, die ist 2 und die Große ist eben 5. Und meine Schwägerin hat irgendwann zu mir gesagt, boah, Denise, hast du Ideen? Die ist Mama, Vollzeitmama. Ich muss meine Wäsche machen. Ich möchte einfach mal sitzen und ich möchte nicht die ganze Zeit spielen. Ich brauche einfach mal eine Pause. Ja. Hast du irgendwelche Ideen, was ich machen kann? Und dann ich so, ja, klar, mach mal das und das und das. Und dann habe ich eine Liste aufgeschrieben, was man halt schnell vorbereiten kann, wo die Kinder beschäftigt sind. Und habe ihr dann auch immer wieder gesagt, was sie gesagt hat, boah, also das wird sie niemals so machen. Und ich so, ja, du musst nur wissen, wie. Wenn ich sage, boah, ich weiß nicht, ob du das schaffst, diese ganzen Sachen in diese Box reinzustecken. Da bin ich voll echt gespannt. Ich zähle jetzt einfach bis 3 und mal, ich schau mal, wie lange du brauchst. Ne? Und dann einfach Timer stellen, Kaffee nehmen und trinken. Man muss die Kinder einfach motivieren. Und dann habe ich eben so eine Liste erstellt. Sie hat sich's angeguckt und sie so, ey, diese Liste bräuchten, glaube ich, mehr Eltern. Vor allem Mamas, die eben zu Hause sind, die halt einfach auch noch andere Sachen zu tun haben. Und dann habe ich eigentlich ein E-Book geschrieben für meine Schwägerin.
Ja.
Mamas kleine Pause, wo halt einfach Ideen drin sind, die super schnell umsetzbar sind. Und das ist von 2 bis 5. Super schnell umsetzbar sind, wo die Eltern einfach mal eine Pause haben, die Kinder selbstständig machen können und wirklich mit ganz, ganz wenig Alltagsmaterialien.
Ja.
Und ja, und da waren ganz viele Eltern wirklich dankbar und haben gesagt, boah, krass, das funktioniert wirklich. So, ja. Ja, das ist das andere E-Book, was sie rausgekriegt haben. Ja,
gut. Denise, ich habe schon ganz viel mitgenommen als Anreiz und Input. Wenn es den anderen da draußen genauso geht wie mir, dann kann man auf jeden Fall nochmal auf deinem Account vorbeischauen und auf deiner Website. Ja. Kannst du nochmal sagen, wie man dich genau findet?
My Kids Launch
auf
Instagram und im Internet, also unser Shop ist mykidslaunch.de.
Genau, schreiben wir nochmal in die Shownotes, selbstverständlich. Ich danke dir sehr für deine Zeit heute.
War und voll auch schön.
Arbeit. Das ist ja total, auch so befriedigend, stelle ich es mir vor, auch wenn es sicherlich hier und da auch mal nervenaufreibend ist, weil du sowas Gutes tust. Weißt du, es ist so eine Aufgabe mit Purpose, richtig? Und das finde ich immer ganz besonders schön.
Ja, es ist halt einfach auch für mich einfach, letztens hat ein Papa zu mir gesagt, das ist nicht ein Beruf, was Sie machen, Frau Kellhorn, das ist wirklich eine Berufung.
Ja.
Und ich sehe mich immer so ein bisschen so als Anwältin der Kinder und ich versuche, oft sind es einfach nicht die Kinder, sondern einfach die Eltern, die an die Hand genommen werden müssen. Und wenn es bei den Eltern ankommt und sie sehen, dass es so einfach sein kann, dann kommt es ja bei den Kindern wieder raus. Ja. Und deswegen versuche ich, über die Eltern an die Kinder ranzukommen und denen dann einfach das Lächeln ins Gesicht zu zaubern oder ihnen von so weit in der Entwicklung zu helfen. Und wenn ich dann so höre oder auf Instagram, wenn sie mir Nachrichten schreiben, Eltern, so, wow, Denise, du bist zwar nicht da, aber wir benutzen deine Materialien oder deine Instagram-Posts und mein Kind schafft es jetzt zu schneiden. Nur weil du uns gezeigt hast, wie, dann ist das für mich so ein, das berührt mich immer so sehr, diese Texte, was ich bekomme, dass mich das einfach motiviert, weiterzumachen. In allen Bereichen. Ja, Denise bitte, geht einfach jetzt überall hin. Ja.
Unbedingt. Ja. Vielen, vielen Dank.
Ja, ja, danke dir.
Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar und folgt uns unbedingt auf Instagram auf echtemamas.ehrlichgesagt. Liked und empfehlt uns weiter, damit wir diese ehrliche Mütter-Community wachsen lassen können und ehrlichen Austausch generieren. Bis nächste Woche. Eure Nora.